So, für euch und wenn du mitschreibst. Die heutige Predigt heißt Der Altar, der keiner war. Reimt sich, ne? Der Altar, der keiner war. Wenn du so ein bisschen neugierig geworden bist, dann ist das gut. Ich glaube, jeder Mensch kennt so Zeiten von Entmutigung und Frustration in seinem Leben. Und manchmal sind es genau die beiden Emotionen, die uns dazu bringen, vorzeitig aufzugeben. Stimmt's? Also so, du gehst an was ran, aber irgendwie wird die ganze Sache zu groß, sie wird zu schwer, sie wird zu anstrengend. Und du bist erst frustriert und irgendwann bist du richtig entmutigt und dann ist vorbei. Obwohl da vielleicht viel mehr für dich gewesen wäre. Vielleicht wäre viel mehr da gewesen. Aber du hast dich weitergemacht. Wenn das irgendjemand außer mir von euch, die jetzt zuhören, kennt, dann ist die Predigt für dich. Dann ist sie für dich. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, aber den erst ein bisschen später. Lasst mich ein bisschen Background-Story bauen, damit ihr versteht, was hier eigentlich passiert. Schau mal, Paulus und Silas, das waren so zwei super Apostel. Ja? Die waren nicht immer unterwegs und haben Leuten von Jesus erzählt und das Evangelium groß gemacht, wollten einfach Gemeinde gründen und Gemeinde bauen und dass Menschen frei werden. Frei von ihren Belastungen, frei von ihrem Schmerz, frei von all dem, was man so in der Welt trägt und was Jesus heilen möchte. Und eigentlich sind sie gerade auf dem Weg in den Osten. Ja? Also, sie sind in Kleinasien, so heutige Türkei, und wollen weiter nach Asien, also Osten. Und da kommt der Heilige Geist zu ihnen und sie haben eine Vision. Und dieser Vision sollen sie nach Westen gehen. Er sagt, geht nach Mazedonien. Ja? Und das machen sie auch. Und da kommen sie in diesem schönen Städtchen namens Philippi an. Gehen dort an den Fluss und treffen eine Frau namens Lydia. Und mit der reden sie so über den Glauben, wir kommen ins Gespräch. Und die Frau ist total beeindruckt. Total beeindruckt von der Message, die die zwei da mitbringen. Und die wird gläubig, die lässt sich taufen. Und dann drängt sie mit ihnen ins Haus zu gehen und zu essen. Und großartig. Die erste gläubige Frau in Philippi. Die erste gläubige Frau in Europa. Tatsächlich. Die erste Frau, die an Jesus Christus glaubt, auf europäischem Boden. Jetzt ist es so. Paulus und Silas haben ja diese Mission. Sie wollen dort Kirche bauen und bleiben noch eine Weile in der Stadt. Und eigentlich wollten sie sich erstmal ein bisschen orientieren, gucken, was ist hier so los, wo ist der Markt, was geht hier ab. Und dann treffen sie auf eine Frau und die folgt ihnen Tag ein, Tag aus. Ja? Und die ganze Zeit ruft sie hinter ihnen aus, diese zwei Männer verkünden euch den Weg des Herrn. Die verkünden euch das Heil des höchsten Gottes. Jetzt würdest du irgendwie sagen, ist ja cool, hast du schon so ein bisschen kommunale Unterstützung, ja? Aber die Frau hatte einen Wahrsagegeist, sagt der Bibeltext später. Also die war so richtig gezwungen, die konnte gar nicht anders, die musste das immer ausrufen. Es war, als ob dieser Geist in ihr das immer sagen muss. Und so nach so ein paar Tagen reicht es dem Paulus, ne? Es ist gut. Also ich wollte erstmal durch die Stadt, jetzt reicht es mir langsam. Dreht er sich um und sagt, im Namen Jesu. Faust, du Wahrsagegeist, lass diese Frau in Frieden. Und genauso war es dann auch. Also der Geist fährt aus und lässt die Frau in Frieden. Wir haben nur ein kleines Problem. Diese Frau war Sklavin und die hatte verschiedene Herren, die waren Kaufleute. Und diese Kaufleute, die haben, sage ich mal, ihre Gabe monetarisiert. Ja? Die haben die wahrsagen lassen und haben dann Geschäfte abgezogen und sich sozusagen einen Wettbewerbsvorteil eingeheimst. Ne? Die waren also nicht unbedingt begeistert von dieser ganzen Geschichte. Um ehrlich zu sein, waren sie extrem sauer. Ja? Und das ist genau da, wo ich mit euch in den Text einsteigen will. Paulus treibt diesen Wahrsagegeist aus, die Kaufleute drehen voll durch, sagen, so ein Mist, ja, jetzt ist unser ganzes Umsatzbonus ist jetzt durch, ja. Jetzt passt auf, Apostelgeschichte 16, 19 bis 24. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas, schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr. Diese Leute hier, Juden sind sie, und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf gar keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigungen einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und er schloss ihre Füße in den Block. Das ist mal krass, oder? Alles, was Paulus gemacht hat, und Silas, sind durch die Stadt gelaufen. Das ist erstmal alles, was sie gemacht haben. Und diese Frau lässt sie einfach nicht in Ruhe. Dieser Wahrsagegeist in ihr lässt sie nicht in Ruhe. Und irgendwann reicht sie, sagt, jetzt fahr aus in Jesu Namen, die Frau wird frei, die anderen machen keinen Gewinn mehr und zack, finden die beiden sich wieder vor Gericht. Jetzt, was sind eigentlich die Anschuldigungen, die die Kaufleute vorbringen? Die erste Anschuldigung: Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Ist klar, ne? Die ganze Stadt. Ich würde sagen, ihr paar Hansele seid in Aufruhr, weil jetzt ist mit der Kohle Schluss. Ja? Die Gewinnoptimierung ist weggebrochen. Was ist die zweite Anschuldigung? Sie sind Juden. Das kennen wir irgendwoher, ne? Was ist die dritte Anschuldigung? Ja, sie propagieren unrömische Sitten. Okay. Ja? Vierte Anschuldigung. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich für die römische Sittenmoral, weißt du, das geht doch nicht. Und was ist die fünfte Anschuldigung? Ein grölendes Volk. Ja, genau, das finden wir auch alles blöd. Grölt die Menge. Das sind die fünf Anschuldigungen. Genug Beweise. Genug Beweise. Moment. Keine Zeugenvernehmung, keine Verteidigung, keine echten Beweise. Was ist das? Das ist ein Unrechtsprozess. Ganz einfach, ein Unrechtsprozess. Die Prätoren lassen sie mit Stöcken schlagen, werfen sie ins Gefängnis.
Was ist hier passiert? Das ist ein totaler Unrechtsprozess, der hier abläuft. Ja? Es gibt überhaupt keine Beweise, es gibt keine Zeugen und es gibt keine Verteidigung. Was geht denn hier ab? Und was ist die Konsequenz? Sie sagen, nee, kein Problem, dann ist der Prozess jetzt gemacht. Wir ziehen euch mal die Obergewänder aus und dann schlagen wir euch mit Stöcken und mit Ruten, bis der Rücken blutig ist. Ja? Und dann werfen wir euch ins Gefängnis. Das ist doch krass, oder? Sagen dem Kerkermeister aber auch noch, bitte scharf bewachen. Bitte ganz, ganz scharf bewachen. Jetzt kommen die da rein. Und der nimmt seine Aufgabe ernst und kettet sie in der letzten Zelle an einen Steinblock, ja, mit so richtigen Eisenketten, ja, dass sie auch ja nicht wegrennen. Und hier geht der Text jetzt weiter, jetzt passt mal auf. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wow, okay. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte: Tu dir nichts an! Wir sind noch alle da. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Und während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie: Ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten: Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten und er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Was für eine krasse Story. Hä? Also erstmal dieser Unrechtsprozess, dann kommen die im Gefängnis an und jetzt müsstest du eigentlich denken, jetzt müsste er irgendwie trist weitergehen, von wegen. Die beiden stehen mitten in der Nacht da, Paulus und Silas heben die Hände und fangen an, Gott zu preisen. Was passiert? Ein krasses Erdbeben kommt, die Türen springen auf, die Ketten fallen ab und zwar von allen Gefangenen. Der Gefängnisaufseher denkt, oh, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt sind alle Gefangenen weg. Und er denkt daran, sich umzubringen. Hat irgendjemand eine Idee, warum? Ich will es euch verraten. Nach römischem Recht ist, wenn jemand, ein römischer Soldat, im Dienst einschläft und seine Pflicht dadurch verletzt und dadurch großer Schaden am römischen Reich entsteht, die Todesstrafe auszusprechen. Er hat Angst, dass er öffentlich vor seiner Familie, vor seinen Freunden, vor allen hingerichtet wird, dafür, dass er im Dienst geschlafen hat und seine Pflicht vernachlässigt hat. Und deswegen sagt Paulus auch, hey, stopp, hör auf, nein, tu dir nichts. Wir sind noch alle da. Wir sind noch alle da. Keine Gefahr für dich. Alles gut. Dir wird keiner was tun. Der Aufseher rennt mit Fackeln rein, wirft sich zitternd vor Paulus und Silas nieder und fragt, wie er gerettet werden kann. Das muss ihn so beeindruckt haben, was da passiert. Aber es ist auch krass. Ich meine, die kommen da rein, auf einmal wacht er auf, es gibt ein riesen Erdbeben, alle Türen sind offen, alle Ketten sind abgefallen und das Wunder, alle Gefangenen sind noch da. Ja, das ist krass. Und er sagt, hey, glaub an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Du und alle, die in deinem Haus leben. Und dann erzählen sie, ja, Silas und Paulus erzählen ihm und dem ganzen Haus von ihm, er führt sie da so ein bisschen hin, von Jesus, vom Evangelium. Und die lassen sich alle taufen. Die werden alle gläubig und lassen sich alle taufen. Danach geht er sogar noch einen Schritt weiter und sagt, hey, kocht mal für den. Das sind jetzt unsere Gäste, kocht mal für die beiden. Ja? Der Text sagt auch, dass der Gefängnisaufseher, dieser autoritäre Aufseher, die Striemen, die blutigen Striemen am Rücken von Silas und Paulus abgewaschen hat. Wie krass hat der Mann sich verändert. Später wird es noch besser. Das lesen wir heute nicht. Aber die Prätoren, also die Richter, ja, die wollten das Ganze dann vertuschen. Die haben irgendwann mitgekriegt, dass Silas und Paulus eigentlich römische Staatsbürger sind. Und eben nicht nur Juden. Ja? Und mit römischen Staatsbürgern darf man das nicht so machen. Die kriegen ordentlichen Prozess. Das haben die beiden aber nicht bekommen. Jetzt wollten die entlassen. Und genau das richtet der Gefängniswärter dann dem Paulus aus. Und er sagt, nee, das machen wir so nicht. Die sollen hierher kommen. Die sollen mir das selber sagen. Sollen sie entschuldigen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. In der Position gerade eben noch, im dunkelsten Loch, angekettet. Und jetzt sagt er zu den obersten Richtern der Stadt, nee, lass die ruhig mal kommen, lass die mal antraben. Also das ist ja ihr Fehler, ne? Das ist krass. Sie kommen auch und sie lassen sie frei und Tatsache, sie entschuldigen sich bei ihnen. Für die Art und Weise, wie sie mit ihnen umgegangen sind. Jetzt, wenn wir ein bisschen tiefer in den Text schauen, was will er uns eigentlich sagen? Was geht es hier? Okay, Unrechtsprozess, werden geschlagen, sitzen am Steinblock angekettet im letzten Loch. Ja, im dunkelsten letzten Loch. Und ich würde sagen, eigentlich ist das Grund genug, deprimiert und entmutigt zu sein. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, aber wenn ich da drin sitzen würde, dann würde ich mich schon fragen, was ist denn hier los? Was ist denn jetzt abgegangen? Und wenn du dann irgendwie einen Meter Radius hast, in dem du dich bewegen kannst, weil die Kette nicht weiter reicht, also Ich weiß nicht. Da gibt es bestimmt Schöneres. Ich glaube, die meisten Menschen würden denken, shit, das war's. Jetzt habe ich echt ein Problem. Hier komme ich nicht mehr raus. Allein die Art, wie die mich hier rein verfrachtet haben, die haben überhaupt gar kein Rechtsbewusstsein. Wie soll ich hier je wieder rauskommen? Ich bin deren Gutdünken ausgeliefert. Aber was machen die zwei? Was machen Paulus und Silas? Die fangen an, ihre Hände zu heben. Die fangen an zu singen, die fangen an, Gott zu preisen, sodass die Gefangenen das hören. Warum? Warum kann jemand in einer Situation, die so dunkel ist, die so düster ist, in der letzten Zelle sitzt, angekettet an irgendeinem kalten Steinboden und Steinblock, anfangen, Gott zu preisen? Und ich würde sagen, es ist ganz einfach. Weil sie wissen, dass Gott einen größeren Plan mit ihnen hat. Das ist das Erste. Die beiden wissen, dass Gott einen größeren Plan hat. Sie wissen, dass Gott die höchste Autorität ist, dass er das letzte Wort hat über ihrem Leben und nicht irgendwelche weltlichen Richter. Und sie wissen, dass er gütig ist, dass er gnädig ist, dass er gerecht ist. Wisst ihr, was sie noch wissen? Sie wissen, dass ihr Gebet alles verändern wird. Sie wissen, dass ihr Gebet alles verändern wird. Schau, Paulus und Silas haben in der Vergangenheit Gottes Macht oft genug erfahren. In hellen Stunden, in dunklen Stunden. Ja? Sie wissen, dass Gott treu ist. Aber gerade in den dunklen Stunden haben sie ihn besonders erfahren. Also warum sollte es jetzt anders sein? Warum sollte das jetzt anders sein, wie vor 5 Wochen, wie vor 10 Wochen, wie vor 3 Monaten, als sie uns verfolgt haben, als sie uns beschimpft haben, als sie uns verspottet haben? Und genau aus der Gewissheit fangen sie an, ihn zu preisen. Es ist diese tiefe innere Gewissheit, dass Gott größer ist als die Situation, in der sie gerade sind. Und jetzt habe ich ein besonderes Schmankerl für euch. Wenn ihr jetzt genau hinschaut in dieser Story, wenn ihr genau betrachten, dann würde euch auffallen, dass hier eigentlich alles Kopf steht. Bis jetzt easy, oder? Da sind Leute zu Unrecht irgendwo reingeworfen, die haben Gott gepriesen, die haben Gott vertraut, Gott hat Wunder getan, hat sie befreit, haben sich Menschen bekehrt, cool. Ich möchte euch zeigen, dass an der Story noch viel mehr dran ist, als du auf den ersten Blick siehst. Schau, alles macht einen Anschein, als ob die beiden diejenigen sind, die im Gefängnis sitzen. Stimmt ja auch. Paulus und Silas sitzen im Gefängnis. Aber in Wahrheit sind es nicht sie. In Wahrheit sind es die anderen, die Jesus nicht kennen, die im Gefängnis sitzen. Lass mich kurz erklären. Die Frau mit dem Wahrsagegeist zum Beispiel, mit der alles angefangen hat. Ja, die hatte eine außergewöhnliche Fähigkeit. Die konnte so ein bisschen Business voraussagen, Zukunft, alles klar. Aber es ist genau die Fähigkeit, die sie hatte, die sie auch versklavt hat. Ja? Es ist der Wahrsagegeist, der sie versklavt, der sie vor sich hertreibt und sie dazu bringt, irgendwelchen Leuten aufdringlich hinterherzurennen und ihnen auf die Nerven zu gehen. Gleichzeitig ist sie Sklavin von den Kaufleuten, die sie eingekauft und für ihre Zwecke missbraucht und benutzt haben. Sie ist nicht frei. Der Lebensinhalt der Kaufleute lag worin? Allein im Gewinn, Leute. Allein im Gewinn. Als man ihnen das genommen hat, ja, sind sie ohnmächtig und wütend zu den Gerichten gerannt und vollkommen durchgedreht und haben Lügen erzählt. Die Kaufleute waren Sklaven des Geldes und des Gewinnstrebens. Was ist mit dem Gefängniswärter? Aber der hat doch alles im Griff, oder? Der Gefängniswärter dient in einem repressiven römischen Staatsapparat, der für jeden seiner Soldaten und Mitarbeiter die Todesstrafe ausruft, wenn sie einmal ihre Pflicht nicht so ernst genommen hatten, wie das Cäsar gern gehabt hätte. Und jetzt, wo er einmal einen Fehler macht, muss er um sein Leben fürchten. Wo er einmal einschläft, denkt er, okay, aber die Schande erspare ich meinen Liebsten und meinen Freunden. Ja, ich nehme das Leben selber, basta, aus. Ich lasse mich nicht öffentlich kreuzigen oder sonst was mit mir machen. Der Gefängniswärter war ein Sklave Roms. Die einzigen Freien in der ganzen Geschichte sind Paulus und Silas. Tatsächlich haben sie in Jesu Namen und ihrem Lobpreis sogar Autorität. Sie haben Autorität über den Geist der Wahrsagerei in der Frau. Sie sagen im Namen Jesu, geh und der Geist geht. Sie haben Autorität über die Kaufleute und ihren Gewinn, weil er davon abhängt. Sie haben Autorität über die Richter selbst, denn die müssen ihr Urteil revidieren. Sie haben sogar Autorität über das Gefängnis, über die dicken Kerkermauern und Türen und die Ketten. Sogar darüber haben sie Autorität in ihrem Lobpreis von Gott. Sie haben Autorität über die Gefangenen, denn die bleiben und gehen nicht. Und sie haben Autorität über den, der Autorität über sie haben müsste, nämlich den Gefängniswärter, der auf die Knie fällt und sie fragt, wie er gerettet werden kann. Niemand der dargestellten Leute in dieser Erzählung hatte jemals Autorität über Paulus und Silas. Nee. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, durch den ich euch führen möchte. In dem Moment, wo Paulus und Silas anfangen, Gott in dieser entmutigenden Situation zu preisen, und jetzt passt genau auf, wird das Gefängnis, in dem sie sind, zur Kirche. Der Stein, an den sie gekettet sind, wird zum Altar. Die Ketten zum Symbol für Befreiung. Die Gefangenen zu Gottesdienstbesuchern, der autoritäre Gefängniswärter und seine Familie zu Nachfolgern Jesu. Die Striemen auf ihrem Rücken zu einem Bild für Jesu unendliche Liebe und Geduld für die Menschen in Philippi. Und wisst ihr, was da noch passiert? In dem Moment, wo sie Lobpreis machen, baut Gott seine erste Kirche in Europa. Bis jetzt war es Lydia und ihr Haus und jetzt ist es das vom Gefängnisaufseher und sein Haus. Es sind die ersten Gemeindeglieder der ersten Kirche auf europäischem Boden. Das ist das, was Gott hier macht. Ist das nicht gigantisch? Ein Lobpreis, ein Gebet hat alles verändert. Man könnte jetzt sagen, wieso hat Gott die da durchgeschickt? Weil er seine Kirche in Europa bauen wollte. Und weil er seine Kirchen in Europa bauen wollte, zu denen du heute gehörst. Wie ist es bei uns heute? Schaut, weltweit werden heutzutage mehr praktizierende Christen durch Unrechtsstaaten verfolgt wie je zuvor. Das Römische Reich war Kinderfasching gegen das, was heute auf der Welt passiert. Ja? So viele Christen, so viele Glaubensgeschwister werden wegen ihrem Bekenntnis zu Jesus verfolgt, gefoltert, geschlagen, in Gefängnisse geworfen. Sei das in Nordkorea, sei das in Saudi-Arabien, sei das in China, um nur ein paar von den Staaten zu nennen, die diese Dinge tun. Aber auch heute gebraucht Gott verfolgte Christen weltweit, um seine Kirche zu bauen. Und zwar in den widrigsten Umständen. In den allerwidrigsten Umständen. Es gibt Zeugnisse von Leuten, von Christen, die das Schlimmste erdulden mussten. Verspottet, verfolgt, bespuckt, geschlagen, gefoltert und in die letzte Zelle geworfen worden sind, angekettet worden sind. Und was war am Ende? Gott hat sie so mächtig gebraucht, dass sich ganze Gefängnisse durch sie bekehrt haben. Gott hat seine Kirche mitten im Gefängnis gebaut. Und das immer wieder, nicht nur bei Paulus und Silas. Gott baut seine Kirche an den finstersten Orten. Eine Geschichte, falls euch das interessiert, die ich euch ans Herz legen möchte, ist die Geschichte von Yun, von einem Prediger der chinesischen Untergrundkirche. Und er hat ein Buch geschrieben. Dieses Buch heißt Der Himmelsbürger. Ich kann dir das nur ans Herz legen, weil er seine Geschichte im Gefängnis erzählt, die Folter, die Schläge, was er ertragen hat und wie er gesehen hat, dass Menschen sich durch ihn zu Jesus bekehren. Im Gefängnis. Aber selbst wenn wir nicht verfolgt werden oder in Gefängnisse geschmissen, Viele werden wegen ihres Glaubens belächelt. Und wenn du Christ bist, dann ging dir das wahrscheinlich auch schon so, dass Leute dich müde belächelt haben, dass sie dich verspottet haben. Und oft sind wir entmutigt, wenn das passiert. Oft sind wir entmutigt, wir haben Angst, zu unseren Überzeugungen zu stehen, weil wir das Urteil der Leute fürchten, weil wir die Konsequenzen fürchten. Stimmt's? Und das Gleiche gilt für ganz persönliche Belange auch. Viele sind in einer Art oder in einer anderen Art gefangen, ja? Und glauben nicht mehr frei zu kommen. Es gibt Leute, die sind in negativen Gedanken gefangen, in Depressionen. Manche auch nur im Pessimismus, ja? In so negativen Gedankenspiralen, die sie immer wieder runterziehen, die ihnen viel zu groß erscheinen, wo sie sich machtlos fühlen. Wieder andere werden von ihren negativen Gefühlen, von Frustration, von Entmutigung gefangen und stehen nicht mehr auf, wenn sie hingefallen sind. Andere sind in einer toxischen Beziehung gefangen und können sie nicht lösen. Und wieder andere sind gefangen in Schmerzen und Enttäuschungen, die ihnen zugefügt worden sind, die sie durchs Leben beigefügt bekommen haben. Wieder andere sind gefangen in ihren Sünden, die sie fest im Griff haben. Und so sehr sie strampeln und es hinter sich lassen wollen, können sie es nicht. Sie fallen immer wieder in Verhalten, das sie eigentlich nicht wollen. Und oft sind Menschen so entmutigt und es wirkt für sie ja das so aussichtslos, dass sie sich einfach dem Schicksal ergeben. Irgendwo hinten, im letzten Loch, in ihrem persönlichen Gefängnis, angekettet an einen Stein, mit keiner Perspektive, als im kleinen Fenster, vielleicht irgendwo 5 Meter weiter oben in der Decke. Warum geben Menschen auf? Weil sie den Mut verloren haben. Weil sie desillusioniert sind, weil sie entmutigt sind. Oder weil es wehtut. Weil es wehtut, so wie Paulus und Silas ihr Rücken wehtat und blutete. Und weißt du was? Das darf sein. Deine Emotionen, deine Gefühle dürfen sein. Auch wenn es Frust ist, auch wenn es Entmutigung ist, wenn es Schmerz ist. Es darf alles sein. Es ist okay. Du darfst alles fühlen. Aber du darfst eine Sache nicht aufgeben. Du darfst eine Sache nicht aufgeben. Paulus und Silas haben höllische Schmerzen. Ihnen brennt der ganze Rücken. Und wahrscheinlich brennt ihnen auch das Herz. Und es tut ihnen weh, was da passiert ist. So viel Unrecht. Angekettet, im dunkelsten Verlies. Aber in dem vergessen sie die eine Sache nicht. Gott ist für sie. Und alles, was hier passiert, all die Dunkelheit um sie herum, wird sich in Herrlichkeit verwandeln. Wenn sie nur anfangen, Gott zu preisen. Wenn sie nur anfangen, durch ihr Gebet die Regentschaft des Himmels auszurufen. Wenn sie nur anfangen, die Autorität zu gebrauchen, die ihnen in Jesu Namen gegeben ist. Und das ist, glaube ich, ganz oft der Schritt, den wir nicht tun, wenn wir entmutigt sind. Wenn wir frustriert sind an uns selber, an unseren Schmerzen, an dunklen Orten, an unserer Frustration. Viele fallen hin und vergessen wieder aufzustehen. Aber nicht einfach nur, weil man wieder aufsteht, sondern weil ein Gott ist, der für sie ist. Ein Gott, der für dich ist. Und das ist für all diejenigen, die zu Unrecht wegen ihrem Bekenntnis zu Jesus verfolgt werden und im Gefängnis sitzen. Für all diejenigen, die wegen ihres Glaubens verlacht und verspottet werden. Für all diejenigen unter uns, die in dem Gefängnis von negativen Gedanken, von Ängsten, von Schmerzen, von Entmutigung, von Enttäuschung, von Leid und von Sünden sitzen. Lasst euch nicht entmutigen. Satan weiß, dass er verloren hat. Und er setzt alles daran, euch Schmerzen zuzufügen, euch niederzuknüppeln, euch in Ketten zu legen, euch zu entmutigen. Und auch wenn ihm das für kurze Zeit gelingen mag und für ganz kurze Zeit, es wird nicht so bleiben. Es wird nicht so bleiben. Wenn du aufstehst und wenn du betest, wenn du aufstehst und wenn du anfängst, den König der Himmel zu preisen, Gott ist für dich, sagt meine Bibel. Wer will da gegen dich sein? Wenn Gott für uns ist, wer will gegen dich sein? Gib dich nicht der Entmutigung und der Enttäuschung hin. Was wäre, lass mich dich fragen, was wäre, wenn sich das Gefängnis, in dem du gerade sitzt, was auch immer das sei, in eine Kirche verwandeln würde? Was wäre, wenn der Stein, an den du gerade gekettet bist, zum Altar würde, in dem Gottes Herrlichkeit wohnt? Die Wunden, die Schmerzen, die du erlitten hast, von Jesu Liebe und von seiner Geduld für dich und für die Menschheit, für alle Menschen erzählen würde. Wenn sich dein Gefängnis zu einem Ort wandeln würde, an dem Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Was wäre, wenn Gott irgendwas, das ursprünglich gegen dich gedacht war, nimmt und anfängt damit seine Kirche zu bauen? Was ist, wenn das, was du gerade als deine größte Schwäche und dein größtes Problem und den dunkelsten Ort in deinem Herz und in deiner Seele siehst, was ist, an dem Gott sich verherrlichen möchte? Was ist, ein Ort ist, an dem Gott seine Kirche bauen möchte? Etwas, das er verwandeln möchte. Von der Dunkelheit in eine Herrlichkeit, in eine neue Kraft, die nicht nur für dich reichen wird, sondern für alle, die zu dir kommen. Lass dich von nichts und niemandem davon abhalten, Gott zu preisen. Nimm diesen Rat. Wenn du irgendwas aus dieser Predigt nimmst, dann lass dich nicht davon abhalten, von nichts, von niemandem, Gott zu preisen, ihm die Ehre zu geben, denn Gott hat einen Plan für dich und eine Zukunft für dich. Gott ist für dich. Erheb deine Hände. Egal, wo du stehst, schau nicht auf dich, schau auf ihn. Lass ihn alle Finsternis in Licht verwandeln. Und regier du in Jesu Namen. Mögest du erkennen, dass dein Lobpreis ein Gefängnis in eine Kirche verwandeln kann. Dass der dunkelste Ort zum Altarraum Gottes wird. Mögest du erfahren, wie Gott durch deinen Lobpreis nicht nur deine Ketten löst, sondern auch die Ketten all derer, die bei dir sind. Mögest du dich erinnern, dass es gerade die dunklen Momente sind, in denen Gott mächtig in deinem Leben wirken möchte. Jesus, ich bitte dich für all unsere verfolgten Brüder und Schwestern in der Welt, ich bitte dich für all die, die jetzt im Gefängnis sitzen, für all die, die genau diese Agonie erleben, die ihre Zellenwand anschauen und die vielleicht entmutigt sind, die frustriert sind. Ich bitte dich, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Ich bitte dich, dass du ihnen diese Geschichte in Erinnerung rufst. Ich bitte dich, dass du ihnen neuen Mut machst. Ich bitte dich, dass du sie gebrauchst, ein Segen zu sein, da wo sie sind. Ich bitte dich, dass du sie gebrauchst, neues Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Ich bitte dich, dass du Befreiung bringst. Ich bitte dich, dass du sie erkennen lässt, dass obwohl sie gefangen sind, sie frei sind in dir. Denn deine Gegenwart, deine Gedanken, deine Freiheit wird ihnen niemals jemand nehmen. Und auch nicht deine Liebe. Und Jesus, ich bitte dich für jeden, der heute zuhört, in irgendwelchen persönlichen, dunklen Gefängnissen verhaftet ist, dass du kommst und dass du in diesen Lobpreis kommst, den dieser Mensch es gleich anstimmen wird. Und tu es. Hör nicht nur zu. Tu es. Und ich bitte dich, dass du, das persönliche Gefängnis in deine Kirche verwandelst. In den Ort deiner heiligen Gegenwart und in den Ort, in dem du wirkst und nicht nur Segen für den Menschen bist, sondern Segen für all die Menschen, die um ihn rum sind und denen er noch begegnen wird. In Jesu Namen. Amen. Und lasst uns Gott jetzt preisen, hier wo wir stehen. Und vielleicht hast du irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, das kriege ich nie hin, ich habe es tausendmal probiert, das ist so übel oder hier bin ich so verhaftet und ich kriege das einfach nicht weg. Hey, nicht du, nicht ich, aber er schon. Lass uns unsere Hände erheben, lass uns Gott preisen und in diesen Lobpreis das Vertrauen setzen, dass er diesen dunklen Ort in eine Kirche verwandelt. Amen.